Der junge Samuel wohnte bei Eli und diente dem Herrn. Zu jener Zeit geschah es sehr selten, dass der Herr dem Menschen durch Worte oder Vision etwas mitteilte. Der alte Eli war inzwischen fast erblindet. Eines Nachts war er wie gewohnt zu Bett gegangen. Auch Samuel hatte sich hingelegt. Er schlief im Heiligtum in der Nähe des Bundeslagers. Die Lampe im Heiligtum brannte noch. Da rief der Herr: Samuel, Samuel. Ja, antwortete der Junge. Ich komme, und lief schnell zu Eli. Hier bin ich, du hast mich doch gerufen. Aber Eli sagte: Nein, ich habe dich nicht gerufen. Geh nur wieder schlafen. So legte Samuel sich wieder ins Bett. Aber der Herr rief noch einmal: Samuel, Samuel. Und wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli. Ich bin schon da, du hast mich doch gerufen, sagte er. Eli verneinte wieder: Ich habe dich nicht gerufen, mein Junge. Geh jetzt und leg dich ins Bett. Samuel wusste nicht, dass der Herr ihn gerufen hatte, denn er hatte ihn noch nie reden hören. So rief der Herr zum dritten Mal: Samuel, Samuel. Und noch einmal lief der Junge zu Eli und sagte: Hier bin ich, jetzt hast du mich aber gerufen. Da erkannte Eli, dass der Herr mit Samuel reden wollte. Darum wies er ihn an: Geh und leg dich wieder hin. Und wenn dich noch einmal jemand ruft, dann antwortete: Sprich ja, ich höre. Also ging Samuel wieder zu Bett. Da kam der Herr zu ihm und rief wie vorher: Samuel, Samuel. Der Junge antwortete: Sprich ja, ich höre. Darauf sagte der Herr: Ich will Israel etwas so Schreckliches antun, dass keiner es ertragen kann, davon zu hören. Bald werde ich Eli und seine Familie schwer bestrafen, genau wie ich es mir vorgenommen habe. Lasse ich das Unglück über sie kommen. Ich habe es Eli schon gesagt, denn er wusste genau, dass seine Söhne durch ihre Machenschaft meinen Zorn auf sich zuziehen. Trotzdem ließ er sie tun, was sie wollen. Darum sollen sie und ihre Nachkommen für alle Zeiten unter meinem Fluch stehen. Ich habe geschworen, weder durch Tieropfer noch durch andere Opfergaben sollen die Nachkommen Elis diese Schuld je wieder gut machen können. Samuel blieb bis zum Morgen im Bett und öffnete dann wieder wie gewohnt die Türen des Heiligtums. Er bescheute sich, Eli von Gottes Botschaft zu erzählen. Doch Eli rief ihn zu sich: Mein Junge, was hat Gott dir gesagt? Wollte er wissen. Du musst mir alles genau berichten. Gott soll dich schwer bestrafen, wenn du mir auch nur ein Wort verheimlichst. Dann erzählte Samuel ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Es ist der Wille des Herrn, sagte Eli darauf. Er soll tun, was er für richtig hält. Samuel wuchs heran, der Herr stand ihm bei und ließ keine Ankündigung Samuel unerfüllt bleiben. Ganz Israel wandte dann im Norden bis Berischba. Im Süden erkannte, dass der Herr ihn zum Propheten erwählt hatte. In den folgenden Jahren redete Gott immer wieder im Silo zu Samuel und gab ihm Weisungen, die Samuel dem ganzen Volk Israel bekannt machte. So.
Vielen Dank. Das ist doch ein Applaus wert. So ein langer Text. So ein langer Text. Aber 1. Samuel 3, ein spannender Text. Das habt ihr hoffentlich alle mitbekommen. Und es ist ein Text, der für eine Predigt sehr geeignet ist. Denn in einer Predigt, da wollen wir, dass Gott zu uns redet. Ich bin nicht Gott. Ich bin nur euer Prediger. Aber das wünschen wir uns eben, dass in dem, was passiert, in dem Text und in dem Geschehen, wir Gottes Stimme hören. Ich selber wünsche mir das für mich. Und so ist es ja auch, dass man sagt, dass das Alte Testament voll ist von Menschen, die Gottes Stimme hören. Aber umgekehrt stimmt es leider auch. Diejenigen, die uns versichern, dass sie Gottes Stimme hören, sind immer ziemlich voll von Altem Testament. Es geht also nicht nur ums Hören, sondern es geht auch ums Zuhören. Diese beiden Dinge werden ganz deutlich hier. Das Hören ist das eine, das Hinhören und das Zuhören das andere. Um das zu verdeutlichen, habe ich eine nette kleine Geschichte gefunden, wahrscheinlich apokryph, aber von dem amerikanischen Präsidenten Roosevelt. Da erzählt man sich folgende Anekdote: Der mochte nicht so gern diese ganzen Empfänge, die so ein Präsident machen muss. Ne? Muss er stehen, Botschafter von hier, Ne? Und von da und Politiker und Minister und Gattin und alles dabei. Er musste immer alle begrüßen. Und irgendwann beschwerte er sich darüber, dass das, was er sagt bei diesen Empfängen zu den Leuten, sowieso keiner hört und dass er sich das eigentlich auch sparen könnte. Und irgendwann hat er sich hingestellt, um das unter Beweis zu stellen, und hat jedem, der ihm die Hand gab, gesagt, ich habe eben meine Schwiegermutter erdolcht. Und dann hörte er die üblichen Antworten. Wunderbar, weiter so, vortrefflich, Gott segne Sie. Ne? Jedes Mal sagte er, ich habe gerade meine Schwiegermutter erdolcht. Und es dauerte ziemlich lange in der Schlange, bis irgendwie ein südamerikanischer Botschafter da war, der hörte das und lehnte sich dann zu ihm und sagte ihm, dann hat sie es wahrscheinlich auch verdient. Das ist der Unterschied zwischen dem Hören und dem Zuhören. Der Abschnitt, den wir gelesen haben, ihr müsst ihn mal in euren Bibeln aufschlagen, 1. Samuel 3, der ist in den meisten Bibeln überschrieben, Samuels Berufung. Da steht er, Samuels Berufung. Und viele, die in der Gemeinde groß geworden sind, die kennen diese Geschichte von der Kinderstube an. Das ist eine Kindergeschichte. Weil uns ja nahegelegt wird, dass dort ein Kind schon von Gott gerufen und angesprochen und in den Dienst gestellt wird. Aber es gibt ja auch diejenigen unter uns, die diese Geschichten nicht mit der Muttermilch eingesogen haben. Und für die jetzt ein paar Hintergründe, was wir wissen müssen, um diese Geschichte einzuordnen. Das Erste, was wir wissen müssen, ist, Samuel war ein Wunschkind. Seine Mutter konnte keine Kinder bekommen, aber sie bat Gott in demselben Tempel, in dem auch diese Szene spielt, der hier als Tempel bezeichnet wird, aber es handelte sich um das Zelt. Es war ja noch gar kein Tempel gebaut. Es wird aber schon als Tempel bezeichnet. Und sie bat den Herrn dort um ein Kind und es wurde erhört. Die Erhörung war Samuel. Und indem sie ihn schon sehr früh in die Obhut des Priesters gab, erfüllte sie ein Gelübde, das sie Gott gegeben hatte. Wir wissen nicht genau, wie alt Samuel gewesen war. Der jüdische Geschichtsschreiber Josephus Flavius sagt, er sei 12 Jahre gewesen, als das hier passiert. Nicht als er in den Tempel gegeben wird, sondern als diese Szene hier passiert. Interessant ist ja, es handelt sich um eine Gründungsgeschichte, um eine Begründungsgeschichte. Hier nimmt etwas Anfang, seinen Anfang. Das ist dem Leser meist bekannt, nämlich die Begründungsgeschichte dieser Großgestalt des Alten Testaments, dieses Propheten Samuel, ein berühmter Prophet. Und hier ist der Anfang, hier beginnt es. Hier sind wir Zeugen, wie die wichtigste Weiche gestellt wird in dem Leben von diesem Gottesmann. Das ist die eine Funktion des Textes, ist uns das zu begründen, uns das zu erklären, wo das seinen Anfang nahm. Aber der Text hat auch noch eine zweite Funktion, deswegen wird er uns überliefert. Und diese zweite Funktion, die könnt ihr euch denken, die uns unmittelbar auch betrifft. Und diese zweite Funktion sagt, wie spricht Gott denn zu mir? Wie spricht Gott denn zu mir? Oder was antwortest du, wenn Gott zu dir spricht? Das ist ja auch die inhaltliche Begründung dessen, was hier geschieht. Und wenn ich das sage hier in diesem Raum, wie spricht Gott zu mir, dann sehe ich ja gleich auf euren Gesichtern die Frage, woher weiß ich's denn, wie und wann er zu mir spricht? Woran merke ich, dass Gott zu mir spricht? Auf diese letzte Frage gibt uns der Text eine Antwort. Das wollen wir in einem ersten Durchgang behandeln. Auf die Frage, was du dann antworten sollst, musst du eine Antwort finden. Aber darauf auch später. Gehen wir nochmal zurück aufs Hören und Zuhören. Der Text beginnt ja mit einer, wenn ihr reinschaut, mit einer etwas nüchternen Situationsbeschreibung der damaligen Situation. Da steht, und das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen. Und ich nehme jetzt mal einen Text, der sehr nah am Original ist. Und keine Vision war da, die Weisung gegeben hätte. So die Übersetzung im Griechischen, auch im Hebräischen. Keine Vision war, die Weisung gegeben hätte. Es klingt alles ein bisschen düster. Die Bibel ist ja dieses Buch, besonders das Alte Testament, in dem Gott ständig redet und in welchem Menschen Gottes Wort hören, in Taten und Worten, und sie kennt offensichtlich auch die anderen Zeiten. Hier ist davon die Rede, dass Gottes Wort selten ist. Und wie, um das auch noch zu unterstreichen, fährt der Text ja fort, dass Eli, der Priester am Heiligtum, der Mentor von Samuel, der am Heiligtum wohnt, dass der schon fast blind ist. Und das ist wie eine Ironie. Da sagt der Text, da war keine Vision. Und wenn der Priester im Tempel schon blind ist, dann wundert es keinen, dass es keine Vision gibt, keine Sicht. Und warum das so ist, das versteht man auch, wenn man das liest, was vorher passiert ist in diesem Kapitel. Das kann man recht kurz zusammenfassen. Der Tempel ist Ort geworden von Machtmissbrauch und sexueller Gewalt. Kein heiliger Ort, keine heiligen Menschen. Da geht's drunter und drüber. Das lesen wir in Kapitel 2 und im Moment hören wir das auch in den Medien jeden Tag. Und Gott reagiert auf diese Situation hier, indem er schweigt. Und das ist vielleicht eine Situation, die ihr nachvollziehen könnt. Wer diese Situation kennt, wer sich nicht erinnern kann, wann Gott das letzte Mal zu ihm gesprochen hat oder ob überhaupt schon mal, wer keine Vision hat, keine klare Sicht der Dinge aus Gottes Perspektive, das ist ja eine Vision, für den wird es jetzt spannend. Es wird spannend, weil es bleibt ja nicht so. Das Blatt wird sich jetzt wenden. Es wird sich wenden für Samuel, es wird sich wenden für ganz Israel. Jetzt spricht Gott wieder. Er meldet sich zu Wort und genau wie das geschieht, das steht ja in dem Abschnitt, den wir gelesen haben, den Kai so schön vorgelesen hat. Ein hartes Stück Arbeit ist das da für Gott, bevor er überhaupt gehört wird. Erst beim vierten Mal hat er die Aufmerksamkeit Samuels in der Weise, dass er auch antwortet und in der Weise, dass er zu ihm reden kann, dass er ihm etwas vermitteln kann. Und allein deswegen habe ich schon mich gefragt, wie viele Anläufe braucht Gott denn wohl bei mir? Ob viermal reicht? Dieses Kind, Kinder sind ja sehr aufnahmefähig und fragend und suchend, ob man als Erwachsener wohl, ob er es schwerer hat, bis zu mir durchzudringen. Und das, obwohl ich ja ein Mensch bin, der auf der Suche ist, der hellhörig sein möchte für die Stimme Gottes. Und ich wünschte mir doch, dass ich einer bin, der mitten in der Unterhaltung sagen kann, einen Moment, ich bekomme da gerade eine Nachricht von Gott, ich höre seine Stimme gerade. Und ich habe mich gefragt, was sind denn dann die Voraussetzungen dafür, die Stimme Gottes wahrnehmen zu können? Und in dem Text habe ich ein paar gefunden. Einfach von der Art, wie der Text da schon berichtet. Ich möchte drei Voraussetzungen nennen und die sind vielleicht auch wichtig für alle diejenigen unter uns, die auch Gottes Stimme wahrnehmen möchten für ihr Leben. Die erste Voraussetzung, die mag jetzt etwas nüchtern oder überraschend kommen, ist, wir müssen am richtigen Ort sein. Klingt natürlich erstmal befremdlich, weil wir ja sagen, kann Gott nicht überall zu uns reden. Ja? Wir müssen doch nicht erst so eine Art geistliche Shui machen, damit wir jetzt feststellen können, welcher Ort besonders genehm ist für Gott, um seine Stimme zu hören, wo sich die Energien bündeln. Also präziser formuliert, wir dürfen nicht am falschen Ort sein. Für den Text hier spielt der Ort eine Rolle. Samuel befindet sich im Heiligtum, im Tempel, im Stiftszelt. Dieser Ort ist dem Text ganz wichtig, dem Alten Testament sowieso. Er ist dem Text wichtig, nicht weil Gott nicht irgendwo anders auch zu Menschen spricht, sondern weil das der Ort ist, wo man am ehesten davon ausging, dass Gott zu Menschen spricht. Wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten war, wo die Erwartung am höchsten war, dass dort Gott zu Menschen spricht. Das heißt, ich nehme daraus, Wer auf der Suche ist nach Gottes Stimme, wer Gottes Stimme hören will, der tut gut daran, dahin zu gehen, wo er am ehesten auch vermutet, dass er Gottes Stimme hören wird. Natürlich spricht Gott auch manchmal durch andere Sachen. Manchmal spricht Gott durch einen Kinofilm, ein alltägliches Erlebnis, die Bemerkung eines Bekannten am Telefon. Auf tausend andere Arten kann Gott zu uns sprechen. Aber solltest du zu den Menschen gehören, die Gottes Stimme hören wollen oder die sich danach sehnen, dann geh dahin, wo du am meisten sie zu hören erwartest. Das ist für viele Menschen die Gemeinde oder die Kirche oder die Predigt. Für andere ist das der Rückzug in die Einsamkeit. Samuels Zuhause ist ja das Heiligtum. Nicht jeder von uns wohnt im Heiligtum. Aber die Bibel sagt, wir können dafür sorgen, dass unsere Zuhause auch zu einem Heiligtum wird. Das ist also das Erste, den richtigen Ort suchen. Zweitens, Samuel hat einen geistlichen Mentor. Das ist ein modernes Wort, einen geistlichen Mentor. Ein Lehrer. Er hat den Eli. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, die Leute, oder mit denen gesprochen habt, die meinen immer, ich komme ganz gut allein zurecht in meinem geistlichen Leben. Meine Beziehung zu Gott, alles wunderbar. Freut mich ja, wenn das so ist. Aber so in so einem abgeschirmten Vakuum der Beziehung zu Gott zu leben, ich weiß nicht, wie lange das wirklich gut gehen kann. Samuel aber wird zu einem der großen geistlichen Führer in Israel, weil er einen hat, zu dem er gehen kann und den er um Rat fragen kann. Man kann diesen Eli kritisch sehen, wie man will. Er ist fast blind. Er ist durchsetzungsschwach gegenüber seinen Söhnen. Aber trotzdem ist es Eli, der Samuel direkt in die Begegnung mit Gott hineinführt. Und der Text sagt auch, warum das so ist. Er sagt, er kennt die Stimme Gottes. Und das steht ja über Samuel, er kannte sie noch nicht in dem Vers 7. Er kannte die Stimme Gottes noch nicht. Aber er kannte einen, der sie kannte. Und das war das Wichtige. Du brauchst also, genauso wie Samuel, einen Mentor, einen, der im Glauben weiter ist, der die Stimme Gottes bereits gehört hat, den du um Rat fragen kannst. Und die Frage ist, hast du so jemanden? Traust du dich dann auch hinzugehen und um Rat zu fragen? Sucht euch so eine Person, die ihr fragen könnt, wenn Unsicherheit da ist. Das ist die zweite Voraussetzung, ein geistlicher Mentor. Und die dritte Voraussetzung ist die Stille. Gott hört man in der Stille. All die störenden Geräusche im Tempel, die es ja gab, die mussten erst verstummt sein, bevor Gott zu Samuel spricht. Es bedurfte der Stille. Im Moment feiern wir ja, oder die Kirchen haben das Jahr der Stille. Wird manchmal jetzt ein bisschen missverstanden. Nicht des Schweigens, dass man lange nichts sagt über Sachen, über die man was sagen sollte. Ja, der Stille heißt was anderes. Die Bibel macht uns deutlich, dass die Stille Voraussetzung ist, dass Gott zu uns reden kann. Hier ist es die Nachtruhe, wenn wir optisch und akustisch zur Ruhe gekommen sind. Wie viele stille Momente gönnen wir uns? Wie viele Gelegenheiten der Stille geben wir Gott, um uns zu erreichen? Einmal in der Woche im Gottesdienst, in dem Stille im Übrigen auch ein rares Gut ist. Die stille Zeit, der Moment, in dem wir uns schlafen legen und es still um uns wird. Wichtig ist zu erkennen, diese Momente der Stille, die geschehen meist nicht von allein. Man muss sie suchen, man muss sie schaffen. Das waren die drei Voraussetzungen, die der Text uns ja nahelegt. Als der besondere Ort, der besondere Mensch, die besondere Stille. Und mitten in dieser Nacht kommt es dann zu dieser besonderen Begegnung zwischen diesem jungen Samuel und zwischen Gott. Beim dritten Mal endlich erkennt auch Eli, Gott spricht da. Und Samuel wird an Elis Reaktion deutlich, Gott will mit mir sprechen. Er will mit ihm sprechen, dem kleinen Diener am Heiligtum, ihm, dem Leuchteranzünder, dem Leuchterbewacher, dem Lehrling. Und auf einmal steht er vor der Situation,
eine Situation, die nicht aktueller sein könnte für uns heute. Was, wenn Gott jetzt wirklich zu mir spricht? Jetzt spricht Gott vielleicht zu mir. Und an dieser Stelle, in dieser Predigt, möchte ich ganz besonders diejenigen ansprechen, die im Glauben ungeübt sind oder für die das neu ist. Oder anders gesagt, die einfach mitgeschleppt wurden. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich auch Prediger bin, dass wir Menschen eine Sehnsucht in uns tragen. Dass diese Sehnsucht nach der Begegnung mit Gott und seiner Liebe da ist. Dass wir hoffen, dass hinter all den Zweifeln, ob es überhaupt Gott gibt, hinter all dem Schutt, den die Kirche angehäuft hat, hinter all den Vorurteilen, die wir mit uns herumtragen und dahinter all den Formen und all der Unbeholfenheit, Heuchelei und Skepsis, die Möglichkeit besteht, die Aussicht besteht, dass wir Gott begegnen. Dass wir heile werden. Dass wir Antworten finden. Dass wir freigesetzt werden. Eine Berufung, eine Bestimmung entdecken. Samuel war damals eine große Figur, ein besonderer Gottesmann. Aber indem wir den Text lesen und anwenden, sagen wir, diese Ansprache Gottes an Samuel, wenn er sagt, Samuel, Samuel, und wieder, Samuel, Samuel, dass er genauso unseren Namen ruft, genauso uns auch erreichen möchte und ruft ihn und ruft ihn und versucht, zu uns durchzudringen. Und sicherlich kennst du auch den Augenblick, wo du denkst, jetzt könnte so ein Moment sein. Und dann schreckt man zusammen. Es könnte jetzt sein, diesen Moment, es könnte heute Nacht sein. Und dann fragen wir uns, was, wenn es wirklich Gott ist, der da zu uns spricht? Was soll ich da machen? Wie kann ich das herausfinden? Und genau auf diese Frage bietet der Text ja eine Antwort, und zwar eine Antwort, und diese Antworten liebe ich, wenn die Texte sowas geben, die einfach ist, und einfach genial, weil sie genial einfach ist. Der Text sagt nämlich nicht, du musst erst 3 Jahre oder 5 Jahre Theologie studieren, um das zu unterscheiden. Und der Text sagt noch nicht mal, du musst getauft sein, um das zu erkennen. Der Text sagt auch nicht, du musst irgendwie ein Vater unser in Aramäisch murmeln. Ne? Keine geheimen Formeln, keine Parolen. Eli sagt ihm einfach, wenn du die Stimme hörst, dann antworte einfach. Das Naheliegendste. Sag, rede, denn dein Knecht hört. Heute würden wir sagen, dann stell doch einfach mal auf Empfang. Gott überrumpelt diesen kleinen Jungen ja nicht. Er wartet auf dessen Antwort. Aber dass es so einfach ist, Gottes Stimme zu hören, dass es so einfach ist, das hatte er noch nicht gelernt. Er wusste, wie man den Leuchter im Heiligtum anzündet, welches Feuer man dazu nimmt, wann man das macht, wie oft man das macht, wie man das bewachen muss, worauf man aufpassen muss. Das wusste er alles, aber er wusste nicht, was man antwortet, wenn Gott zu einem spricht. Rede. Ich höre zu. Und für diejenigen, die nicht neu im Glauben sind, sondern schon lange hierher kommen, die eine geistliche Routine haben, die vielleicht sogar das Gefühl haben, dass Gott im Moment schweigt, oder auch für diejenigen, die glauben, dass er redet, für diejenigen gilt die gleiche Antwort, die gleiche Einstellung. Wenn wir hier in den Gottesdienst kommen, dann sollen wir zu dieser kindlichen Haltung zurückkommen. Ansonsten erwischen wir uns, und davor möge Gott uns bewahren, irgendwann dabei, dass wir jeden Sabbat erwartungsvoll mit gekreuzten Armen sitzen und denken, na mal sehen, was der Prediger heute drauf hat, ob er in Form ist. Und wäre das nicht eine gute geistliche Gewohnheit, wenn wir uns hier hinsetzen und zu Gott beten, rede, ich höre zu. Ein Rabbi unterhielt sich mal mit seinem Schüler, Herschel hieß er. Und sie unterhielten sich über die Tora, über das Wort Gottes. Der Rabbi fragte seinen Schüler, Herschel, kennst du die Schrift? Herschel sagt, ja, Rabbi, ich habe sie studiert. Der Rabbi fragt ihn wieder, Herschel, dann kennst du doch sicherlich auch den Ausdruck, höret meine Stimme. Oh ja, entgegnet Herschel, diesen Ausdruck finden wir in der ganzen Heiligen Schrift. Er zählt ihm auf, wo das überall vorkommt. Nun, fragt ihn der Rabbi, Herschel, was hast du gehört? In dieser Nacht redet Gott zu Samuel. Und jetzt müssen wir noch klären, was das inhaltlich, was das formal bedeutet. Diese beiden Aspekte. Was bedeutet das von außen betrachtet und was sagt er denn vom Inhalt? Beginnen wir mit dem Äußeren. Wir haben ja Anfang habe ich ja gesagt, das ist eine Berufungsgeschichte und so wird sie überschrieben. Hier Berufungsgeschichte von Samuel. Dabei ist alles, was wir erfahren in diesem Text, dass Samuel Gottes Stimme hört und dann eine Gerichtsbotschaft für die Söhne. Keine schöne Botschaft im Übrigen, habt ihr mitgekriegt, ne? Keine schöne Botschaft. Von Samuel ist ja selber an keiner Stelle die Rede, von Samuels Berufung schon überhaupt nicht. Das Wort Berufung kommt hier überhaupt nicht vor. Er wird gar nicht angesprochen nach dem Motto, Samuel, du bist berufen. Mit dir will ich und dann, ne? Es ist gar nicht wie bei Jesaja oder bei Mose und so. Es ist gar nicht von Berufung die Rede. Warum sprechen dann alle von Berufungsgeschichte, habe ich mich gefragt. Nun vielleicht, das könnte eine Erklärung sein, weil wir ja wissen, dass das der Anfang ist von einer großen Karriere als Gottesmann. Und das muss dann also die Berufung gewesen sein. Es steht ja schließlich am Anfang. Das wäre aber wirklich nur eine narrative Erklärung. Aber die etwas tiefer gehende Erklärung ist anders, die ich hier sehe. Die Berufung findet da statt, wo göttliches Reden auf menschliches Hören trifft. Da findet bereits Berufung statt. Als Samuel sagt, rede Herr, dein Knecht hört. Da findet ja die Kommunikation statt. Da steht diese Leitung. Da tritt Samuel ein in die Aufgabe, die Gott ihm zugedacht hat. In diesem Fall ist das das Überbringen einer unangenehmen Botschaft. Aber indem er Ja sagt zu dieser Aufgabe und dahin geführt wird, ist das inhaltlich schon die Berufung. Mit dem Hören kommt die Aufgabe. Das ist heute eben nicht anders. Wenn wir bereit sind zu sagen, ich höre jetzt wirklich zu, dann erfahren wir meistens, wozu unser Leben bestimmt ist, was der nächste Schritt ist, wo Gott uns gebrauchen kann. Und dann kommt es auf den Inhalt an, hier auch in diesem Text. Hier eine Gerichtsbotschaft, keine schöne Sache, keine schönen Worte, aber nötige. Das bedeutet nämlich, genau das bedeutet prophetisches Wort in der Bibel. Haben wir immer ein bisschen falsch verstanden vielleicht. Die nötigen Worte reden, nicht nur unbedingt Zukunft voraussagen. Prophetisches Wort heißt, die nötigen Worte reden. Und davon versteht Eli was. Er nimmt sich Samuel zur Brust. Samuel hat nämlich gar keine Lust, er hat ein bisschen Angst, ne? Ein bisschen schüchtern, steht da ja auch in dem Text. Der will gar nicht darüber reden, weil das eine unangenehme Botschaft ist und keiner möchte gerne so eine unangenehme Botschaft überbringen. Und er streckt dem Samuel den Zeigefinger ins Gesicht und sagt, sag mir, was Gott dir gesagt hat und lass nichts aus. Er droht ihm. Sag mir die ganze Wahrheit. Und Eli hat geahnt, das könnt ihr mir nicht anders erzählen, dass er hier auch eine Quittung bekommt. Und das geschieht auch nicht oft in der Gemeinde. Ja, wir wünschen uns ja alle, wenn wir Worte hören in der Predigt, dass sie rhetorisch brillant sind, kurzweilig, sinnig, humorvoll, geistlich tiefgehend, erbauen und so, aber selten habe ich einen, der mir mit dem Finger ins Gesicht piekt und sagt, sag mir die ganze Wahrheit und lass es nicht aus, auch wenn sie unangenehm ist. Passiert mir nicht so oft. Aber ich kann mich erinnern an einem Gespräch mit einem Jugendlichen vor ein paar Jahren, was ich führte, und da sprachen wir über einen Prediger, den er gut fand, und er sagte, weißt du, was ich gut finde? Der setzt mich jedes Mal auf den Pott. Fühle mich jedes Mal erwischt, wenn der predigt. Fand ich sehr ehrlich. Fand ich gut. Der sagt mir nicht das, was ich hören will. Der sagt mir das, was ich gerade brauche. Und ich fühle mich erwischt jedes Mal. Also wir fassen das jetzt nochmal zusammen, weil wir jetzt in den Landeanflug gehen, okay? Eine Geschichte vom Hören der Stimme Gottes. Die erste Frage war, was sind die Voraussetzungen? Was haben wir gesagt? Der richtige Ort, ein Mentor, Stille. Die zweite Frage war, antwortest du? Was antwortest du? Und zum Schluss, ich hoffe, wir antworten, rede, denn dein Knecht hört. Und zum Schluss haben wir beobachtet, was geschieht, wenn Gottes Wort wirklich auf ein offenes Ohr trifft. Es findet eine Berufung statt und wir hören wahre Worte. Nicht immer schöne, aber wahre Worte. Und deswegen auch der schönste Satz für mich in diesem Abschnitt, in diesem Kapitel. Der lautet, der kommt ganz am Ende, von Samuels Worten fiel kein einziges zu Boden. Am Ende des Abschnitts, ich habe den Vers jetzt hier nicht notiert. Und als ich das gelesen habe als Prediger, da habe ich gedacht, Mensch, was für ein Prediger wärst du? Gemeindeleiter oder was für ein Christ wärst du? Wenn man dir über dich sagen könnte, von allen Seiten, Worten, fiel keines auf die Erde. Was wäre das für eine Autorität? Danach sehnt man sich ja noch. Ne? Manchmal als Pastor ist man so ein bisschen, sehnt man sich ja nach den guten alten Zeiten, wo man noch Autorität hatte, ja, wo das Wort noch was galt. Ich habe neulich in einer anderen Gemeinde, mit einem anderen kulturellen Hintergrund, habe ich eine Gemeindewahl durchgeführt hier um die Ecke. War wirklich eine tolle Gemeindewahl, die wir hatten. Und jedes Mal, wenn ich gebeten wurde, vom Ernennungsausschuss jemanden zu fragen, ob er ein Amt übernimmt, dann, das war wohl irgendwie kulturell bedingt, wenn der Pastor fragt, dann sagst du ja. Und ich war ganz schnell fertig mit dieser Gemeindewahl. Ich habe die Leute immer gefragt, nur ja, wenn du sagst, nur gut, dann mache ich halt. Ne? Aber wir haben ja auch jetzt eine Gemeindewahl vor uns, da könnt ihr euch ja auch ein Beispiel dran nehmen, kommt der Prediger, nur ja, wenn du fragst, dann machen wir. Ich weiß jetzt nicht immer, ob das dann auch wirklich gemacht wird, das werde ich ja noch feststellen. Aber ich glaube, um diese Autorität geht es hier in diesem Abschnitt nicht. Es geht gar nicht darum, dass man selber die Macht hat und Worte sprechen kann, die nicht zur Erde fallen. Die unwiderstehlichen, autoritativen Worte. Und wenn man in Samuels Leben hineinschaut, dann hat er auch vieles gesagt, wo wir sagen würden, Mensch, da haben die Leute sich aber auch dann dagegen gestemmt. Ich glaube nämlich, dass es in dem Text gar nicht um die eigenen Worte geht. Denn das legt ja die Erzählung nahe. Es geht um die Worte Gottes, die ihm anvertraut wurden. Eli hilft ihm ja bei, das zu lernen. Eli sagt ihm, sag ihm ja alles, lass nichts aus. Was Gott dir gesagt hat, überbringe das wahrheitsgetreu. Beschönige nicht, relativiere nicht, verpacke es nicht in lustige Anekdoten, sag's mir, wie es ist. Und das genau machte Samuel zum Gottesmann. Gott wusste, die Worte, die ich Samuel anvertraue, die kommen auch da an. Die fallen nicht zu Boden. Und deswegen sagt im Neuen Testament der Apostel Paulus, strebt am meisten nach der Gabe der Prophetie. Nicht Zukunft voraussagen, sondern dass die Erkenntnisse, die Gott mir gibt, verlässlich an andere weitergegeben werden. Dass du einer bist, auf den Gott sich verlassen kann, das ist gemeint. Das ist Gabe der Prophetie. Ich will gerne so ein Mensch sein, auf den Gott sich verlassen kann. Ich bete darum, dass Gott, wenn er über euch nachdenkt oder mich, dass Gott dann im Himmel zu seinen Engeln sagen kann, wenn ich dem Meier oder wenn ich dem oder der Schwester so und so das anvertraue, ist das in guten Händen, dann kommt das auch an. Da kann ich mich drauf verlassen. Da bleibt nichts auf der Strecke. Das Neue Testament macht ja klar, das gilt hier für uns alle. Ein Nachfolger ist ein Berufener, ist einer mit einer Wahrheit, die nicht verloren gehen sollte. Und deswegen sagt der Text zu uns, nimm diese Berufung an und wenn Gott spricht, dann sag, rede, ich höre. Und dann hör auch. Amen.